ZIP-FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
ZIP-FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIP-FM, dem Nachrichtenmagazin der Freien Radios im deutschsprachigen Raum. Heute produziert vom Freien Radio Wüste Welle aus Tübingen. Am Mikrofon Richard von Ess.
Die Themen des ZIP-FM vom Donnerstag, den 6. Februar. Internetzensur in der Türkei. Saisonarbeiterinnen in der EU. Selbstanzeige bei Steuerhinterziehung. Der NSU-Prozess diese Woche. Der erste Beitrag des heutigen ZIP-FMs ist von Radio Dreieckland aus Freiburg. Das türkische Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, das vorgeblich dem Jugendschutz dienen soll, es der Regierung aber erlaubt, eine Institution zu schaffen, die ohne richterliche Kontrolle das Internet zensieren kann. Außerdem muss das Verhalten der türkischen Internetnutzerinnen für 2 Jahre gespeichert werden, inklusive der Suchanfragen von Nutzerinnen. Radio Dreieckland warf einen Blick auf die bereits bestehende Zensur türkischer Medien und sprach kurz vor Verabschiedung auch noch mit Gürkan Öztürk von den türkischen Piraten.
Am Abend des gestrigen Mittwochs hat das türkische Parlament ein Gesetz beschlossen, das vorgeblich dem Schutz von Jugendlichen und Kindern im Internet dienen soll. Beobachter und Beobachterinnen vermuten hingegen, dass es ein weiterer Schritt sein soll, um die Medien unter die Kontrolle der Regierung Erdogan zu bringen. Gerade das Internet erwies sich bei den Gezi-Protesten im vergangenen Sommer und bei den Korruptionsskandalen im Dezember als eine Schwachstelle der Regierung. Bevor wir dem in einem Gespräch mit Gürkan Öztürk von den türkischen Piraten weiter nachgehen, erst einmal ein kleiner Blick darauf, wie die Mediendominanz der Regierung in der Türkei zustande gekommen ist.
Im April 2007 kauft Berat Albayrak für 1,1 Milliarden Dollar die Sabah Medien, bestehend aus dem Fernsehsender ATV, einem Radiosender, 8 Zeitschriften und 5 Zeitungen, darunter das Flaggschiff Sabah, der Morgen. Das Geld haben dem 26-jährigen Geschäftsmann 2 staatliche Banken geliehen. Auch der Emir von Katar hat sich beteiligt. Besondere Eigenschaft des jungen Geschäftsmannes, der zuvor nicht im Mediengeschäft tätig war, er hat Erdogans Tochter Esra geheiratet. September 2008. Die Doğan-Medien berichten über einen Prozess in Frankfurt, bei dem Mitarbeiter eines islamischen Hilfsvereins wegen der Veruntreuung von Spendengeldern angeklagt sind. Das Geld könnte teilweise in den Aufbau regierungsnaher Medien in der Türkei geflossen sein. Am Vorabend der Urteilsverkündung ruft Erdogan zum Boykott der Doğan-Medien auf. Die Rechnung wird den Doğan-Medien wenig später präsentiert. Das Finanzamt erhebt Nachforderungen, die zusammen mit satten Bußgeldern und Zinsen zu einer Gesamtforderung in Höhe von damals 2,2 Milliarden Euro führen. Der Handel mit den Aktien der Mediengruppe muss zeitweise ausgesetzt werden, der Konzern wird aufgelöst. Mehrere Tageszeitungen, darunter die Massenblätter Hürriyet und Milliyet und 2 wichtige Fernsehkanäle, wechseln den Besitzer.
Interessiert am Kauf von Medien wie an Neugründungen sind vor allem Geschäftsleute, die mit dem Staat Geschäfte machen wollen. Wo die soziale Kontrolle durch Medieneigentümer nicht reicht, droht eine Anklage wegen Terrorismus. Die Türkei ist seit Jahren das Land mit den meisten inhaftierten Journalisten weltweit. Anfang November wurden 3 Journalisten und eine Journalistin zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Vorsitzende der türkischen Journalistengewerkschaft, Ercan İpekçi, berichtete Radio Dreieckland.
Bei dem gestrigen Verfahren wurde gegen 5 Journalisten verhandelt. 2 von ihnen, Füsun Erdogan und Bayram Namaz, waren in Untersuchungshaft. Sedat Cenolu, İbrahim Ticek waren zwischen 2011 und 2012 aus der U-Haft entlassen worden. Gestern haben 4 dieser 5 Journalisten eine lebenslange Freiheitsstrafe bekommen. Füsun Erdogan, Bayram Namaz, İbrahim Ticek und Ziya Ulusoy, Sedat Cenolu hat 7 Jahre und 6 Monate Gefängnisstrafe bekommen.
Şimdi Türkiye'de bir basın ve ifade özgürlüğü sorunu var. Hapiste şu anda 62 gazeteci var. 150'den fazla gazeteci de 2009 yılından bu yana.
Es gibt in der Türkei ein Problem mit der Pressefreiheit. Derzeit befinden sich 62 Journalisten im Gefängnis. Mehr als 150 Journalisten wurden seit dem Jahr 2009 inhaftiert und später wieder freigelassen. Aber ihre Prozesse gehen weiter. Auch sie sind von Gefängnisstrafen bedroht.
Nun zu dem neuen Gesetz. Hauptkritikpunkte sind, dass nun Webseiten auch ohne Gerichtsbeschluss gesperrt werden können, dass die Regierung auf diese Weise Zensurbefugnisse bekommt, die sie bei anderen Medien nicht hat. Das wird ganz grotesk, wenn ein gedruckter Artikel auch im Internet veröffentlicht wird und dann der Zensur unterliegt, die bei gedruckten Seiten nicht anwendbar ist. Ebenfalls ohne Einschaltung der Justiz soll der Staat auch darauf Zugriff bekommen, welche Webseiten die Internetnutzer aufgerufen haben und welche Begriffe sie in Suchmaschinen eingegeben haben. Die entsprechenden Daten sind auf 2 Jahre zu speichern. Radio Dreieckland sprach mit Gürkan Öztürkan von der türkischen Piratenpartei über das neue Internetgesetz. Bisher haben sich die türkischen Piraten erst als Verein gegründet. Denn neue Parteien haben es in der Türkei aufgrund der 10%-Hürde für den Einzug ins Parlament schwer. Das hindert die türkischen Piraten und Piratinnen nicht daran, bei Protesten gegen die Internetzensur und andere Missstände kräftig mitzumischen. Nun das Gespräch mit Gürkan Öztürkan.
Sansürle ilgili olan yasa, öncelikle çocukların ve gençlerin korunmasına odaklanmışken,
das Zensurgesetz wird mit dem Schutz von Kindern und Jugendlichen begründet, doch es kann sehr wohl zur Begrenzung der Meinungsfreiheit eingesetzt werden. Deshalb sind wir gegen dieses Gesetz. Natürlich nehmen wir den Schutz von Kindern und Jugendlichen sehr ernst, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das Gesetz politisch missbraucht wird, ist sehr hoch.
Also Sie meinen, dass neben den Kindern vor allem der Staat bzw. eine Partei geschützt werden soll?
Bu demek istiyorsun.
In der Art, wie es zuerst angekündigt wurde, sah es sehr nach einem Gesetz gegen Pädophilie aus. Aber dann wurde es so ziemlich in ein politisches Instrument verwandelt und mit der Erneuerung des Gesetzes können nun die Blogs von Leuten, die sich im Internet politisch äußern, blockiert werden. Die Blockade funktioniert auch nur in der Türkei, das heißt, wenn es einen problematischen Inhalt gibt, dann bleibt er erhalten. Das heißt, es wird kein Problem gelöst, nur das Erreichen von Nachrichten und Informationen in der Türkei wird verhindert.
Wie funktioniert das? Wer trifft die Entscheidungen? Auf welchem Weg wird blockiert?
Früher wurde der Zugang zu Webseiten auf Gerichtsbeschluss blockiert. Nach dem neuen Gesetz ist kein Gerichtsbeschluss mehr notwendig. Experten können den Zugang innerhalb von 4 Stunden blockieren, auch wenn dagegen ein Gericht angerufen wurde. Aber es gibt folgendes Problem. Innerhalb dieser 4 Stunden, sogar innerhalb weniger Sekunden, kann ein Inhalt auf jede beliebige Plattform übertragen werden. Zum Beispiel wurden die letzten Korruptionsvorwürfe innerhalb von Sekunden über Facebook etc. weiterverbreitet. Also die Zensur ist nicht erfolgreich und zielt nur auf Verlangsamung. Aber man kann nicht alle Veröffentlichungen verhindern.
Yani sansürleme uygulaması aslında başarısız bir uygulama ve sadece yavaşlatmaya yönelik. Ama asla herhangi bir şekilde bilginin yayılmasını engelleyebilen bir şey değil.
Und wenn etwas in einer Zeitung bereits gedruckt wurde, kann seine Verbreitung im Internet dann verhindert werden?
Evet. Yani bu haber kaynakları için de aynı şekilde geçer.
Ja, und das gleiche gilt auch für Nachrichtenquellen. Noch vor der Verabschiedung des Gesetzes wollten sie, dass der Inhalt einer Anfrage eines Abgeordneten der Opposition aus den Nachrichten entfernt wird. Das heißt, es wurde Druck gemacht, nachdem eine Nachrichtenquelle die Aussage eines Abgeordneten der Opposition nicht verbreitet wurde.
Bu hem basın özgürlüğüne, hem ifade özgürlüğüne, hem haber alma özgürlüğüne karşı yapılmış bir müdahaledir.
Das ist ein Eingriff in die Pressefreiheit, in die Meinungsfreiheit und in die Freiheit der Nachrichtengewinnung.
Heute stimmt das Plenum des Europaparlaments über bessere Arbeits- und Lebensbedingungen für Drittstaats-Saisonarbeiter in der EU ab. Die Richtlinie umfasst Punkte wie Mindestlohn, Einreise- und Aufenthaltsrecht sowie menschenwürdige Wohnmöglichkeiten für die saisonalen Arbeiterinnen. Die Vereinbarung sieht gleiche Arbeitsrechte wie für EU-Bürger vor und soll die Saisonarbeiter vor Ausbeutung schützen. Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres des Europaparlaments schätzt, dass jedes Jahr mehr als 100.000 Drittstaats-Saisonarbeiter in die EU kommen. Die Abgeordnete im Europaparlament und Mitglied im Ausschuss Cornelia Ernst von der Linken sieht gute Chancen, dass die Richtlinie verabschiedet wird, aber auch die Schwierigkeiten, um diese umzusetzen. Radio Dreieckland berichtet.
Saisonarbeiterrichtlinie, um die es sich hier handelt, ist sicherlich eine sehr, sehr wichtige Richtlinie, die zumindest dort, wo sie denn wirklich greifen kann, Veränderungen bezüglich der menschenwürdigen Arbeits- und Lebensbedingungen von Saisonarbeitern herbeiführen kann. Das ist lange verhandelt worden, jahrelang, muss man sogar sagen. Und ich glaube, dass es ein Kompromiss ist, der zustande gekommen ist, der sicherlich viele Wünsche noch offen lässt, keine Frage. Aber doch Chancen hat, und ich hoffe, gute Chancen hat, morgen bzw. übermorgen dann letztendlich auch abgestimmt zu werden im Parlament. Das ist zumindest unsere große Hoffnung. Die Saisonarbeiterrichtlinie hat sicherlich so manche bürokratische Hürde, die wir kritisieren, und manches lässt sich da auch wirklich noch verbessern. Aber Fakt ist, dass es natürlich die Situation von Saisonarbeitnehmern deutlich verbessern kann, wenn die entsprechenden Voraussetzungen umgesetzt werden, dass also eine angemessene Unterbringung gewährt werden muss, dass die Miete nicht vom Lohn abgezogen werden darf, dass gesundheitliche Betreuung gewährt werden muss, auch soziale Sicherheit gewährt werden muss, dass eine Gleichbehandlung bei der Bezahlung erfolgen muss, also gleicher Lohn für gleiche Arbeit gezahlt werden muss. All das wird in den Ländern am besten umgesetzt werden können, die Tarifverträge haben, die Mindestlöhne haben und ein Sozialsystem, das auch ihre eigenen Bürgerinnen und Bürger wirklich schützt. Man muss hinzufügen, dass natürlich es auch eine Reihe von Punkten gibt, die wir hier kritisch sehen. Beispielsweise, dass es für Saisonarbeitnehmer gelten soll, die eben ihren Hauptwohnsitz außerhalb der EU haben. Das heißt also, die jetzt schon in der EU sind, fallen nicht darunter. Und uns ist auch klar, dass dort, wo keine Tarifverträge da sind, flächendeckend, und wo beispielsweise auch kein Mindestlohn vorhanden ist, die Umsetzung natürlich sehr schwierig ist, denn eine Richtlinie bedarf einer gesetzlichen Umsetzung in den Mitgliedstaaten. Und da, denke ich, sind die Mitgliedstaaten am besten dran, die flächendeckende Tarifverträge haben und entsprechenden Mindestlohn, um nach unten in Sicherung zu haben.
Der Kompromiss sieht sogar Sanktionen gegen die Länder vor, die sich nicht an die Vereinbarung halten. Wie weit ist die EU in der Lage, die Rechte der Drittstaatssaisonarbeiter zu gewährleisten?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Gut ist erstmal, dass Sanktionen gegenüber Arbeitgebern ausgesprochen werden können, also wie wenn sie beispielsweise Schwarzarbeit durchführen oder diese Richtlinie eben in irgendeiner Weise nicht einhalten. Sie können also die Zulassung zur Beschäftigung von Saisonarbeitern verlieren. Das ist auch richtig, oder müssen entschädigen, müssen in Haftung gehen für die Vergehen, die in dem Zusammenhang stehen. Dazu bedarf es natürlich Kontrollorgane, Kontrollgremien, die in den Mitgliedstaaten dann auch geschaffen werden müssen, über die Arbeitsagenturen und dergleichen. Also es verlangt natürlich auch, dass die Mitgliedstaaten hier tatsächlich agieren und für die Kontrolle sorgen. Denn sonst wird es schwierig. Sonst kann man sich nur darauf verlassen, dass beispielsweise betroffene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die also Saisonarbeit ausüben, dann den rechtlichen Weg gehen und sich so gegen ihre Arbeitgeber wehren. Die Möglichkeit besteht jetzt, weil eben auch Rechte von Arbeitnehmern festgeschrieben werden, die man ihnen nicht wegnehmen kann.
Und eben, nach der Abstimmung haben die Mitgliedstaaten noch 2,5 Jahre, um die Regel aufzustellen und diese durchzusetzen. Ist das nicht eine zu lange Zeit?
Ja, das ist schon klar. Also manche Verordnungen oder Richtlinien werden im Handumdrehen, gewissermaßen sollen die umgesetzt werden, ja, innerhalb von einem Jahr oder innerhalb von einem halben Jahr, da ist man ganz fix. Aber das zeigt natürlich, welche Auseinandersetzung es vor allem auch im Rat gegeben hat. Die Mitgliedstaaten waren überhaupt nicht begeistert von auch irgendeiner wirklichen Verbesserung auf dem Feld Saisonarbeit, weil das natürlich auch zur Auseinandersetzung im eigenen Land führt. Und so denke ich, ist das so eine Kompromissformel, die letztendlich zustande gekommen ist, die wir nicht gut heißen, aber letztendlich auch nicht verhindern konnten.
Ja.
Weg mit der strafbefreienden Selbstanzeige bei Steuerhinterziehung, fordert Radio Lora aus München. Dazu haben sie Heinz Bontrup, Professor für Wirtschaftswissenschaft an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt-Recklinghausen und Mitglied der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, interviewt.
Da bin ich uneingeschränkt dafür. Das ist überfällig, denn es kann nicht sein, dass Steuerkriminelle nach wie vor in unserer Gesellschaft einen Riesenschaden anrichten. Es sind ja gerade wieder spektakuläre Fälle manifest geworden. Damit muss endlich Schluss gemacht werden. Vor allen Dingen muss man das dann aber auch erweitern auf ein harmonisiertes Steuerrecht in der gesamten EU. Es kann auch nicht sein, dass Firmen, große Konzerne wie jetzt gerade Fiat ihren Konzernsitz nach Holland verlegen, weil da besonders wenig Steuern gezahlt werden, dann werden Staaten erpressbar. Ich begreife überhaupt nicht, dass sich gewählte, demokratisch gewählte und legitimierte Politik, das sind unsere Volksvertreter in der Politik, dies länger gefallen lassen. Man muss da jetzt durchgreifen und man muss endlich hier diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die meinen, sich aus der Gemeinschaft verabschieden zu können, indem sie Steuern hinterziehen, aber auf der anderen Seite sämtliche Vorteile dieser Gesellschaft in Anspruch nehmen wollen, öffentliche Infrastruktur, Bildung etc. Das kann man nicht mehr akzeptieren.
Ja, interessant ist ja auch, gerade wenn man den Fall Alice Schwarzer betrachtet, die hat ja 0,0 Schuldbewusstsein anscheinend.
Das kommt hinzu, dass diese Menschen in der Tat, das gilt aber nicht nur für Alice Schwarzer, sondern auch für viele andere, die dann enttarnt worden sind, aufgeflogen worden sind, dass sie offensichtlich überhaupt kein Unrechtsbewusstsein haben, sondern im Gegenteil noch den Staat verteufeln als einen Kostgänger der Privaten, ein Bürokratiemonster, die Steuern, die in Deutschland erhoben werden, seien viel zu hoch. Und auch die Medien spielen hier leider mit. Wenn ich solche Botschaften wie höre, die dann in den Medien stehen, aber auch im Fernsehen, im Radio verbreitet werden, noch nie hätte Deutschland so viel Steuereinnahmen gehabt wie in diesem Jahr oder wie im letzten Jahr, dann sind das ökonomische Lehraussagen, die nicht sagen, weil man einfach die Referenzgröße vergisst. Denn wenn die Wirtschaftsleistung auch gestiegen ist, dann sagt so eine Aussage, die Steuern sind so hoch wie noch nie absolut, nichts aus. Ja, entscheidend ist die Quote, die Steuerquote, also Steuereinnahmen bezogen auf die wirtschaftliche Leistung. Und die ist rückläufig, die ist nicht gestiegen, das ist der Befund. Also hier wird auch viel Demagogie und Ideologie betrieben, um abzulenken, um zu täuschen. Und da gibt es offensichtlich immer noch eine unheilvolle Allianz, auch in der Politik, wo die Kapitalinteressen, die Interessen der Vermögenden einseitig vertreten werden.
Jetzt sind das ja sehr prominente Namen, Uli Hoeneß, Alice Schwarzer, aber Sie haben es ja eingangs gesagt, es geht auch um die Unternehmen, die sich da ihren Steuersitz aussuchen. Und Attac fährt ja schon lange eine Kampagne gegen den Kaffeeanbieter Starbucks. Lenken die prominenten Namen, die da jetzt als Steuersünder enttarnt wurden, nicht so ein bisschen ab von der eigentlichen Thematik? Weil es geht ja um wesentlich mehr Geld wahrscheinlich bei den Unternehmen.
Ja, das kann man durchaus sehen, dass solche Prominenten, die man kennt aus Funk und Fernsehen, von der eigentlichen grundsätzlichen Problematik der Unternehmen, dass hier Unternehmen auch zu wenig Steuern zahlen, vor allen Dingen internationale Konzerne, Steuerschlupflöcher durch ihre Steuerabteilungen. Sie beschäftigen ja Experten, sie holen sich die besten Steuerexperten in ihre Unternehmen, dass sie das schamlos ausnutzen und dass die EU, das ist das Schlimme, das eigentlich Schlimme daran, dass die EU auf ganzer Linie versagt. Insbesondere die EU-Kommission, aber auch der Europäische Rat. Es ist Aufgabe hier der Politik, damit Schluss zu machen, dass ganze Staaten von einzelnen Konzernen, die nichts anderes im Schilde führen, als die Vermehrung ihres eingesetzten Eigenkapitals mit maximalen Profiten, dass hier da endlich die Politik dafür sorgt, dass dieser erpressische Akt von ganzen Volkswirtschaften, dass damit Schuss gemacht wird. Ich habe null Verständnis noch dafür, dass Politik hier auf ganzer Linie erbärmlich versagt.
Letzte Frage, und wenn man die Presseberichterstattung der letzten Tage anschaut und dann schaut, was die Steuergewerkschaft sagt, die beklagt einfach, und das tut sich schon seit vielen Jahren, eine mangelnde Personalausstattung. Kann man da der Politik auch Absicht unterstellen?
Ja, natürlich. Wir haben aufgrund des Systems, wenn man das nur mal auf Deutschland bezieht, Steuern werden ja in den einzelnen Finanzämtern, in den einzelnen Ländern erhoben. Wir haben bis heute keine bundeseinheitliche Steuerverwaltung. Das fordere ich auch schon seit langem. Da gibt es natürlich dann das Trittbrettfahrerproblem, das wir Ökonomen kennen. Da sagt sich natürlich der einzelne Landesfinanzminister, wenn ich jetzt in meiner Finanzverwaltung mehr Betriebsprüfer zum Beispiel oder Steuerbeamten einstellen, dann habe ich die Kosten, aber aufgrund der Umverteilungsmechanismen der Steuern landen dann die Erträge, die ich hier zusätzlich erziele, gar nicht in meinem Bundesland und deshalb macht er es nicht und deshalb gibt es dieses Trittbrettfahrerproblem. Das kann man aber ganz oder könnte man ganz leicht beheben, indem man eine bundeseinheitliche Steuerverwaltung einführt, dann hätte man diese Konkurrenz zwischen den einzelnen Ländern hätte man dann nicht mehr. Und da kann man nur der Steuergewerkschaft beistimmen. Es ist völlig klar, die Finanzämter sind personell ganz klar unterbesetzt. Wenn Unternehmen hier fürchten müssen, im statistischen Durchschnitt alle 40 Jahre einmal geprüft zu werden, ja, dann stimmt was im System nicht.
Im letzten Beitrag des heutigen ZIPs befasst sich Radio Korax aus Halle mit dem allgegenwärtigen NSU-Prozess und wirft einen Rückblick auf die Geschehnisse diese Woche.
Ja, das war eher ein kleiner Zufall. Werte Cepes Rechtsanwalt, hier war nicht anwesend im Saal und Götzl hatte offensichtlich den Eindruck, als ob es Berthe Cepe nicht gut gehen würde. Er hat sie gefragt, ob sie noch stabil sei, dem Prozess folgen könne. Und sie hat dann einfach was geantwortet, was ja auch ganz verständlich und normal ist. Allerdings hat sie ja noch nie etwas gesagt. Insofern wäre das eine Premiere. Wir haben es nicht wirklich ganz verstanden, was sie gesagt hat. Irgendwas in der Art, von wegen sie sei müde. Aber es waren die ersten offiziellen Worte Berthe Cepes im Prozess. Und das war aber natürlich nur ein kleines Randgeschehen,
die auch überhaupt gar nicht dazu beitragen können zu einer möglichen Aufklärung. In dieser Woche fanden wieder drei Prozesstage statt. Welche Themen wurden denn diesmal besprochen und wer wurde als Zeuge eingeladen?
Naja, es war eine Mischwoche, würde ich sagen, bei der nochmal zu unterschiedlichen Tatkomplexen Zeuginnen und Zeugen gehört wurden. Es ging los am Montag, ausnahmsweise am Montag. Geladen war eine ehemalige Nachbarin von Berthe Cepe, die mit ihr zusammen in der Polenstraße gewohnt hat. Und das war mal wieder ein Hinweis, in welch doch rassistischen und narzisstischen Umfeld das Kerntrio des NSU gewohnt zu haben scheint, sodass es offensichtlich auch deutlich war, dass da nicht viel auffallen konnte, denn die Einstellungen des NSU-Trios galten in diesem Wohnumfeld als normal. So sagt es jedenfalls die Zeugin, die das ihrige Weltbild und die politischen Anschauungen ihres Ehemanns als normal einstufte, obwohl dann die Nebenklage darauf aufmerksam machte, dass beispielsweise auf dem Facebook-Account des Ehemanns sich ein rassistisches Gedicht findet, neonazistische Symbolik und auch die Comicfigur des Pink Panthers mit dem Zusatz I love you. Also was dort normal zu sein schien in der Polenstraße, das lässt tief blicken. Und es ist schon sehr, sehr bemerkenswert, in welchem Alltag, in welchem Alltagsumfeld sich das NSU-Kerntrio hier aufgehalten hat und sich wohl kaum verstellen musste. Am Dienstag wurden unter anderem Waffenexperten des BKA zu ihren Gutachten gehört. Die hatten Gutachten erstellt, die nochmal Munition, die an den Tatorten gefunden wurde, abgeglichen im Hinblick auf Individualspuren. Verglichen hatten sie das mit Munition, die sie selber durch Beschuss der in Zwickau aufgefundenen Waffen durchgelassen haben. Und so konnte natürlich eindeutig bestätigt werden, dass es sich bei den in dem Wohnmobil aufgefundenen Waffen, in Zwickau aufgefundenen Waffen, um die Tat- und Mordwaffen des NSU gehandelt hat. Und heute ging die Vernehmung des Thüringer Neonazikaders André Kapke vom Thüringer Heimatschutz weiter. Das machte den Tag aus, allerdings auch noch ein Befangenheitsantrag der Verteidigung Cepe.
Ja genau, also wie du es gerade schon geschildert hast, nach den letzten Tagen, nachdem also das Umfeld und vielleicht auch mehr beigetragen wurde zu der Sachverständigengeschichte, war heute also der André K. vor Gericht, der auch selbst dabei gewesen sein soll bei einem Mord und das NSU-Trio unterstützt haben soll. Gab es denn neue Erkenntnisse heute durch die Vernehmung?
Ja, das soll nicht anwesend gewesen sein bei einem Mord, sondern es gibt eine auffällige Korrelation von ihm mit einer Anwesenheit in der Gegend einer Tat. André K. ist ja nicht als Täter angeklagt. Das ist ja sehr, sehr undurchsichtig, warum das Generalbundesanwalt ihn also nicht mit angeklagt hat, sondern war heute zur Zeugenaussage geladen, zum zweiten Mal in diesem Verfahren. Und es ist alles genauso unklar geblieben wie zuvor. denn André K. hat einfach über Stunden heute hinweg, über Stunden entweder den Satz, ich kann mich nicht mehr erinnern, gesagt oder ich weiß es nicht mehr oder da habe ich jetzt nichts dazu parat. Das waren für fast alle uns Beobachter eindeutig also Schutzaussagen oder vielleicht sogar Falschaussagen. Das heißt, die Bundesanwaltschaft hat bemängelt, dass hier der Vorsitzende Richter nicht hart genug aufgetreten ist. Hat sich mir nicht ganz erschlossen, wieso Götzl hier nicht massiver aufgetreten ist. Denn der Zeuge hat ganz eindeutig immer dann, wenn spannend wurde, Erinnerungslücken vorgetäuscht, während er sich ansonsten teilweise noch an winzige Details erinnern konnte. Er hat auch deutlich, nochmal deutlich gemacht, welche Ideologie eigentlich in NSU-Trio und im Umfeld und im Thüringer Heimatschutz geherrscht hat. Er hat die übelsten antisemitischen und neonazistischen Pamphlete als normal, als witzig, als allenfalls überspitzt ironisch bezeichnet. Er hat von den politischen neonazistischen Inhalten beim Thüringer Heimatschutz in der Kameradschaft Jena abzulenken versucht. Das hat er alles als normal und unproblematisch dargestellt. Das lässt schon tief blicken, welche Weltanschauung da geherrscht hat. Ja, das hat den heutigen Tag eigentlich geprägt.
Ja, also über die eigentlichen Erkenntnisse über das Umfeld gab es wiederum nichts Neues, keine neuen Erkenntnisse, die zu einer Aufklärung beitragen könnten durch André K. Du hast es aber gerade schon gesagt, es gab auch heute einen Befangenheitsantrag einer neuen. Was war der Anlass dafür?
Ja, also André K. wird nochmal kommen müssen. Ich hole nur nochmal kurz aus, weil es mit dem Befangenheitsantrag meiner Meinung nach zu tun hat. Er wurde vor allem gefragt zu Unterstützungsleistungen für die Abgetauchten, also für die im Untergrund Lebenden, zu Geldübergabe, zu Passübergabe an Mundlos, Bönert und Zschäpe. Und mir kam so vor, als sei das der Verteidigung Zschäpe unangenehm. Und plötzlich, also richtig unmotiviert, zu einem völlig unpassenden Zeitpunkt, grätschte Zschäpe-Verteidiger Wolfgang hier hinein und forderte eine Unterbrechung, weil er einen Befangenheitsantrag stellen müsse. Sowas ist unaufschiebbar. Da muss der Vorsitzende eine Unterbrechung gewähren. Das gab es dann eben auch heute im Prozess. Und ja, nach der Pause hat dann Rechtsanwalt Heer seinen Befangenheitsantrag gestellt. Der stützte sich allen Ernstes auf die Behauptung, auf einem Ordner, der beim Senat auf dem Tisch liegt, stünde Hauptverhandlung NSU, also auf dem Ordnerrücken. Und das sei eine Vorverurteilung, denn die Existenz einer NSU sei ja noch gar nicht belegt. Hier deutete quasi an, dass er will, dass dort nur Verfahren gegen Beate Zschäpe und andere draufstehen darf, aber nicht das Wort NSU. Das mag juristisch spitz, finde ich, rein, aber das ist insgesamt doch sehr absurd, denn auf der Verfügung, auf den Eingangsschildern zum Gericht, auf 300 Aktenordner zum Prozess steht jeweils nationalsozialistischer Untergrund. Das ist ja jetzt nicht so selten. 84 Prozesstage wurden jetzt schon im NSU-Prozess verhandelt. Also der Grund war doch reichlich seltsam. Das führte dann auch dazu, dass der Vorsitzende Richter Götzl nicht unterbrechen und abbrechen wollte den Prozess, sondern weiterverhandelt hat. Obwohl natürlich noch nicht über diesen Befangenheitsantrag entschieden ist.
Mhm. Nun scheint es, dass sich die Prozessthemen auch in jeder Woche ändern. Was meinst du, führt es nicht eher dazu, dass sich die Verhandlungen dadurch auch in die Länge ziehen und dadurch auch nicht wirklich zu einem Abschluss kommen kann, wenn man jede Woche ein neues Thema auf dem Tableau hat?
Ja, das ist ungeschickt, dass der Prozess so springt. Aber das ist eben durch die unglückliche Ladungsreihenfolge passiert, da viele Themenkomplexe nicht abgeschlossen werden konnten, da viele Vernehmungen viel länger gedauert haben, da Zeuginnen und Zeugen nicht zur Verfügung standen, hat es eben dieses Themenspringen gegeben, ganz eindeutig. Und das macht die Berichterstattung schwierig, das macht die Prozessdokumentation schwierig, das macht es für die Öffentlichkeit schwierig zu wissen, was ist denn bisher geklärt, was ist alles noch offen. Das ist ungünstig. Ob es den Prozess auch verlängert, kann ich nicht sagen. Bisher behalten alle Prozessbeteiligten meiner Meinung nach ganz gut den Überblick. Aber insgesamt ist das ungünstig, zweifellos. Ja.
In der nächsten Woche, also am Dienstag, soll es dann weitergehen mit der Verhandlung. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, welche Themen wird es denn dann geben? Was kann man denn erwarten in der nächsten Woche?
Ja, jetzt beginnt quasi ein Nazi-Monat, wenn ich so sagen soll. Einen großen Teil der geladenen Zeuginnen und Zeugen machen jetzt tatsächlich Personen aus der Naziszene aus. Darunter sind Personen aus der Naziszene, die Unterstützungsleistungen getan haben sollen, Und das sind auch die ersten super prominenten V-Leute, beispielsweise Ende nächster Woche der V-Mann Tino Brandt. Das sind natürlich gewissermaßen Höhepunkte im Prozessgeschehen und sehr, sehr spannende Prozesstage, die jetzt in den nächsten Wochen hier auf uns warten.
Das war's mit einer halben Stunde ZIP-FM, heute produziert vom Freien Radio Wüstewelle aus Tübingen. Ihr könnt die Sendung nachhören auf zip-fm.net oder auf frei-radios.net.